ARD.
Zu meiner Mutter habe ich mal gesagt, ach ja, vielleicht hätte ich doch Medizin studieren sollen. Denn das, was du kannst, ist so sinnvoll. Ne? Du sorgst mit dem, was du kannst, dafür, dass Menschen gesund werden. Und sie sagte zu mir, das stimmt, aber mit dem, was du kannst, sorgst du vielleicht dafür, dass sie gar nicht erst krank werden.
Oh.
Ja, ne? Das ist das schönste Kompliment, was ich je bekommen habe. Und das ausgerechnet aus dem Munde meiner Mutter, denn die war schon auch eine große Kritikerin dessen. Also, naja, oder sie war einfach sehr ängstlich. Mhm. Ne? Sie dachte, oh Gott, Künstler. Ha, mein Sohn, der wird drogensüchtig wie die anderen Künstler. Der rutscht ab ins kriminelle Milieu.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Ja, hier erzählen interessante Menschen, was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem Wortkünstler am Klavier, mit einem Dramatiker mit eigenen Theaterstücken, ja, mit einem Kabarettisten mit ganz feiner Klinge, mit einem Zungenbrecher-Spezialisten. Zuletzt ging das hier international viral.
Der dicke Dachdecker deckt das Dach, nicht mein Dach, nein, das Nachbardach. Davon wurde ich heute früh schon um 8 Uhr wach. Ich hätte nie gedacht, wie viel Krach das macht. Ich frage mich, was ihr mit diesem Krach bezweckt. Der dicke Dachdecker, der das Dach da deckt. Und warum er das Dach nicht etwas sachter deckt und ob sich das heute noch über den ganzen Tag erstreckt. Ich sage es konkret, dieser Dachdecker geht mir sowas von fett auf den Wecker mit seinem elektrischen Dachziegelschneidegerät. Von Black und Decker, mit dem arbeitet er leider von früh bis spät. Ich gehe da gleich rüber und mecker, bevor das hier ewig so weitergeht. Und zieh den Stecker.
Ja, doch, moin, Bodo Wartke. Hi.
Moin.
Das ging ja richtig steil, ne?
Total.
Reaktionsvideos, Insta, eine ganze Serie hast du jetzt auch schon gemacht dazu. Hat dich das überrascht, dass das so stark
ist? Ja, total. Also da, vor allem das Ausmaß. Das war ja so das 18. Zungenbrecher-Kurzvideo, was wir veröffentlicht haben. Also ich war auf der Suche nach einem Format, wie kann ich die sozialen Medien bespielen und zwar so, dass mir das Spaß
richtig
macht.
Richtig, Strategie, ja?
Naja, also die Frage ist, ob man Dinge planen kann oder voraussehen kann. Also dieser Fall zeigt ja, nein, das geht halt überhaupt nicht. So, also mir war erstmal wichtig, ich möchte die Leute nicht voll spammen im Netz mit irgendwelchem Quatsch. Also, hallo, guck mal, ich bin gerade hier und das ist mein Essen. Hey, so, also dieser belanglose Kram, nur um überhaupt irgendwas zu machen, das war mir immer zu doof. Und ich habe gedacht, wenn ich das mache, dann muss mir das auch Spaß machen und dann sollte das auch irgendwie ein qualitatives Mindestmaß erfüllen. Mhm. Und dann bin ich auf diese Idee mit den Zungenbrechern gekommen und ich kannte ja vorher selber erst 3 oder 5 oder maximal und bin erst dann über die Beschäftigung damit drauf gestoßen, ah guck mal, es gibt ja einen ganzen wunderbaren botanischen Garten von Zungenbrechern im deutschen Idiom. So, bin halt auf diesen dicken Dachdecker gestoßen. Das ist eigentlich nur ein Satz, ne? Der dicke Dachdecker deckt das Dach. Und hab mich halt gefragt, ja, wie geht's weiter? Was kann man daraus machen? Genauso wie auch bei Fischers Fritz und dem Potsdamer Postkutscher und so. Also einfach eine Geschichte erzählen. Ja, also wir hatten schon auch beachtliche Klickzahlen, zwischen bei 20 Millionen Aufrufen auf TikTok und über 5 Millionen auf Instagram.
Und so. Die Dachdeckerinnung war auch am Start.
Genau, ja, die haben das dann natürlich auch total gefeiert. So. Und es gibt sogar Dachdecker-InfluencerInnen. Echt, das ist total krass. Also Leute, die halt dann auch erklären, wie du so ein Dachschrägenfenster einbaust und sowas. Und also einer, der ist auch ganz berühmt, der dreht so Sketche am Bau. So auch richtig lustig. So. Und der hat das aufgegriffen, das Stück. Und so verbreitete sich das. Und halt auch in anderen Ländern. Also ganz viele Zuschriften bis heute aus anderen Ländern von Leuten, die halt sagen, ich weiß gar nicht, wieso das hier auf meiner For You-Page auftaucht. Ich spreche gar kein Wort Deutsch, aber ich finde es total cool.
Ja, das ist die Definition von viral gehen, das ist ja der Hammer. Läufst du eigentlich den ganzen Tag so kichernd durch die Gegend und lässt diese Wortspiele in deinem Kopf purzeln und freust dich diebisch? Oder ist das harte Arbeit am Schreibtisch und feilen und bohren?
Es gibt beides. So, also manchmal ist es ein zähes Ringen um jeden Reim und manchmal fallen die mir einfach ein und ich habe super Spaß dabei. So, also so ein Wort wie Dachdeckdidaktik, das ist mir ja auch im Zuge dessen eingefallen und ich dachte, aha, geil, so. man kann solche Substantive ja bauen im Deutschen und das ergibt total Sinn. Das ist ja eine Eigenart der deutschen Sprache, wie ich gelernt habe, einfach so Substantive zusammenzustecken und man hat ein neues Wort, wie Fußbodenschleifmaschinenfall. dabei. Ja. So, und das in, ne, das in Berlin gibt es einen Laden, da steht das an der Fassade, Fußbodenschleifmaschinenverleih, und Touristen kommen nach dahin und fotografieren sich gegenseitig, weil sie das so abgefahren finden, dass es solche Worte gibt im Deutschen.
Das heißt, du hast ja aber auch ein Händchen dafür, das zu sehen und zu hören und damit dann zu spielen. Machst du das denn auch wirklich 24/7 und sagen deine Familie, Freunde auch mal, oh Mann, Bodo, jetzt, wir wollen mal normal reden und dass unsere Sprache unter Beobachtung ist?
Ja, also das höre ich vor allem von meinem Sohn, so mein Papa. So, weil ich bin natürlich dann auch so absorbiert so in meine Reime-Wunderwelt und dann nicht so richtig im Hier und Jetzt. Also deswegen, ja. Also ich habe natürlich schon auch ein besonderes Gespür für Reime und Wortspiele und Finessen der Sprache. Also ich höre die Sprache vor allem mit so einem sehr musikalischen Ohr. Mhm. So, und dadurch mache ich halt viele Wortspiele, vor allem immer zusammen mit meiner Bühnenpartnerin, da haben wir beide genau das gleiche Plugin, also da verstehen wir uns blendend auf dieser Ebene, sonst auch, aber da besonders. Ja. So, und das ist halt so eine Art von Humor, die viele Menschen immer abtun, also als angeblich flach. So, und ich finde ja nicht. Also ich finde, das ist ein sehr schöner Humor, einfach so die Schönheit der Sprache zu entdecken, dass die Sprache eben nicht einfach nur funktional gebraucht wird, sondern dann halt auch noch musikalisch, klanglich, ästhetisch.
Warst du immer schon so? So auch als Kind, als Jugendlicher,
ja.
So mit Wortwitzen?
Ja, mir ist das als Kind schon aufgefallen. Also als Kind hatte ich schon Freude daran. Mhm. Und ich kann mich erinnern, als im Deutschunterricht Gedichte drankamen und unser Deutschlehrer sagte, es gibt einsilbige und zweisilbige Endreime, ich mich meldete und fragte, und was ist mit dreisilbigen, viersilbigen und fünfsilbigen Endreimen? Und er sagte, die gibt's nicht. Und ich dachte, natürlich gibt's die.
Challenge accepted.
Ja.
Wie könnte ein Zungenbrecher über Hamburg aussehen und klingen, haben wir dich gefragt.
Ich habe ja einen geschrieben, ne? Genau, als ich in Zürich saß, habe ich den gebastelt für euch. Ich kann ihn nur noch nicht auswendig, aber hier steht er. Es ist unter den Hansestädten keine von solch Glanz vertreten. Deshalb ist sie ganz konkret im besten Sinne anzubeten.
Oh, was war das? Die neue Harmonia, die neue Hymne. Du bist in Hamburg geboren, steht
richtig,
im Pass.
Genau.
Wie viel Hamburg steckt denn noch in dir? Bist du Hamburger?
Ich finde ja. So, ich finde ja. Also allein wie ich schon anfange zu reden, sobald ich wieder im Norden bin. Ja. Ich hatte alle meine Premieren sämtlicher Programme in Hamburg. Mhm. So, hier hat's begonnen. Ich habe mein erstes abendfüllendes Konzert in meiner Schule gegeben, im Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau, ja. 96. Aber direkt im Anschluss während meiner Zivi-Zeit hatte ich meinen ersten Auftritt in Hamburg.
Wo denn?
Im Schmidt-Theater in der Mitternachtsshow.
Okay.
So, da war ich regelmäßig da. Mein erster Preis, den ich gewonnen habe, war der NDR 2 Comedy-Preis.
Hallo?
Ja, siehste.
Genau. Hamburg steht im Pass, Geburtsort. Aufgewachsen bist du aber in Rheinbiek und dann in Marmeladen-City Bad Schwartau.
Also zuerst in Hamburg selbst, so, aber da war ja noch zu klein. So. Also ja. meine Erinnerung setzt erst ein mit Rheinbeek. Mhm. Und nach der Trennung meiner Eltern bin ich mit meiner Mutter nach Bad Schwartau umgezogen.
Ja.
Aber, und hab da halt dann den Rest meiner Kindheit und Jugend verbracht.
Als Hamburger würde man sagen, Bad Schwartau ist schon auch noch Metropolregion Hamburg. So, ne? Also...
Ja, 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 man muss halt dran vorbei, wenn man zum Meer will.
Wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde mit dem Hamburger Bodo Wartke. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Alster.
Warum?
Weil ich da einfach super gerne bin. So, also ich bin öfter an der Alster als an der Elbe. Vielleicht ist das, wobei, haha, pass auf.
Oh.
Neulich war ich in Tschechien Skifahren.
Ja.
So, und da entspringt die Elbe.
Ja.
So, und da ist die so ein Rinnsal, also wirklich so ein Bächlein, weil das kann doch nicht sein, das ist doch nicht die Elbe, also bitteschön, so hier, also bitte. Aber das fand ich total irre, dass so auch die Elbe aussehen kann und halt ein paar Kilometer später, ne?
Reißender Strom.
Ja.
Genau. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Franzbrötchen.
Mhm. Warum? Also magst du keinen Fisch oder?
Doch, aber also was ich halt nicht so gerne mag, ist so Matthias, ja, und Bismarck-Hering, tut mir leid.
Ah.
Also in der Form, so, also roher Fisch schwierig, so, oder eben auch nur geräuchert. Für mich muss der schon ein bisschen gebraten sein. Mhm. Deswegen Backfisch geil, Pannfisch auch. Ja, ich esse öfter Franzbrötchen als Fischbrötchen. Ist die Frage, ob das so gesund ist. Vielleicht sollte man öfter Fischbrötchen
essen. Ja, Gesundheit ist ja nur ein Aspekt von Ernährung. Johannes Brahms oder Johannes Strate, der von Revolver hält?
Also ich habe auch Brahms gespielt damals im Studium, das ist schon geil. So, also nicht ganz leicht, aber er, also das ist, ich finde das immer klasse. Also ich mich selber ja auch mit Komposition beschäftige. Ne? Welche Tasten muss ich drücken auf dem Klavier, dass das wirklich gut klingt? Und da sind die Jungs einfach die Checker gewesen. Das ist einfach so krass. Also einfach die Art und Weise, wie sie voicen, also wie sie einfach in einem Akkord die Töne und Stimmen verteilen. So, das ist, und da ist halt dann kein Ton zu viel und keiner zu wenig. Und wie sie die Stimmen dann auch noch weiterführen. Also das ist echt, oh, Gold. Und bei dem besonders.
Bei Johannes Brahms Würner. Hamburger Jung, aufgewachsen im früheren Gängeviertel. Kühlbrandbrücke oder Elbtunnel?
Ach, die finde ich beide schön. Ja, je nachdem, wo man hin muss. Ne? Ja. Ja, einfach beides. Ich finde das total toll, dass sowohl ein Tunnel als auch eine Brücke Wahrzeichen einer Stadt sind.
Hamburg, schönste Stadt der Welt, sagen einige nur halb im Scherz.
Ich kann dem zustimmen. Also einfach, weil ich von hier komme. So, und ich finde das, also ja, macht auch was mit mir. Also ich merke vor allem, dass ich gerne Norddeutscher bin, wenn ich woanders bin. So, also da in der Nähe vom Wasser aufzuwachsen oder überhaupt sich in der Nähe vom Wasser aufzuhalten, ist schon cool. So, und einfach da auch die Wahl zu haben als Norddeutscher. Du hast die Elbe, du hast die Ostsee, du hast die Nordsee, du hast die Schlei. So, also da ist schon einfach eine Menge Wasser, an dem man sich gerne aufhalten kann und das ja auch oft tut. Das gehört ja auch zum Alltag. So, und das hat mir dann schon gefehlt, als ich dann in Berlin war und dachte, ja, die Spree, da ja, so. Und auch jetzt in der Schweiz, ich komme gerade aus der Schweiz, hatte ich Auftritt, denke so, ja, Berge, geil, Zürichsee, ja, aber
Ist anders. Wenn es dich dann, du lebst ja in Berlin, aber wenn es dich dann nach Hamburg zieht und du wieder hier bist in der alten norddeutschen Heimat, wo zieht es dich hin? Wo ist dein Lieblingsplatz in Hamburg?
Ich bin ja, wenn ich hier bin, meistens in meinem Büro. Also zweimal im Monat bin ich hier, was ich total gut finde. Und wenn ich da bin, bin ich aber meistens eng getaktet und dann überwiegend in meinem Büro. Das ist aber in einer sehr netten Gegend. Das ist im Grindelviertel.
Ah, ja.
In der Rutschbahn. Und also immer, wenn Leute dran vorbeikommen, die mich halt kennen, aber nicht wissen, dass da mein Büro ist, hier ist ja dein Büro, ist ja cool und das wusste ich gar nicht und so. Und ja, das ist also in dieser ganzen Gegend halte ich mich total gern auf. So, also da, ja, und ich bin sehr oft und gern im Abaton.
Ah.
So, das ist, glaube ich, in keinem Kino Deutschlands war ich öfter, weil das halt ums Eck ist. So, und ne, abends nach getaner Arbeit, wenn dann noch ein guter Film läuft, und da läuft ja immer ein guter Film. Kann man da noch hin, das finde ich total super.
Ja, tolles Programm. Ja. Kino, Abaton ist ja so das griechische Wort für Heiligtum. Also
ist das
ganz
so?
Ja.
Ach, guck.
Und magst du das nur, weil es so nah ist, oder ist das auch eine besondere Atmosphäre? Also, das ist ja, kein Cinemax-Palast, sondern das
eben,
hat ja,
ja
so.
Ja. Also man merkt halt, dass da Liebe zum Detail drin steckt. Abaton, das hat halt noch den Spirit von früher. Einfach, du merkst, das ist ein altes Kino. So, und die zeigen ja auch nicht jeden Film, sondern halt auch das besondere Zeug. So, wir haben unsere Theaterstücke da gezeigt, beide, König Ödipus und Antigone. Die sind ja auch auf DVD erschienen und halt auch sehr filmisch produziert. Und die haben wir da das erste Mal dem Publikum gezeigt und später dann nochmal. Also das ist halt auch ein Kino, die für sowas zu haben sind, die du fragen kannst, habt ihr da Bock drauf? Und ja, sicher, klar, komm vorbei, machen wir.
Liebe zum Detail, also du bist dann ja sowas wie das Abaton unter den Bühnenkünstlern.
Ja, sehr schön gesagt. Was,
warst du denn schon auch in der Schule dann in Bad Schwartau so ein Typ für die Bühne?
Ja, da hat sich das ja so herauskristallisiert. Also ich bin ja, bevor ich mein abendfüllendes Konzert gegeben habe im Jahr meines Abiturs, bin ich ja vorher schon mit einzelnen Stücken auf Schulkonzerten aufgetreten. So. Und das fanden meine Mitschüler auch alle cool. Also natürlich auch sehr nerdig. Ich war schon auch ein arger Freak. So. Aber das fanden sie nicht ganz ununterhaltsam. Die haben gemerkt, ja, okay, der ist ein bisschen speziell, aber reimen kann er. So.
Wenn du sagst Nerd, was war denn so dein Nerd-Genre? Also Jens Wawritschek zum Beispiel, der Peter Shaw bei den drei Fragezeichen, unter anderem war das ja wichtiger, toller Schauspieler auch, der hatte so ein, war so als 10-, 12-Jähriger schon ein Alfred Hitchcock-Nerd. Ach. So Filme für Erwachsene oder sowas. Wo war denn dein Nerdtum?
Also ich glaube, dass das Ringen um Reime, das hatte ich schon als Kind. Also und zwar solche Reime zu finden, die eben in keinem Reimlexikon stehen. Ich wusste damals auch gar nicht, dass es ein Reimlexikon gibt.
Wusste ich auch nicht, gibt es.
Ja, sogar mehrere. Weißt du, wer mir das erzählt hat, dass es sowas gibt? Smudo.
Ach was.
Von den Fantastischen
Vier. Das heißt, der hat seine Reime mit Reimlexikon gemacht.
Anscheinend, also, zumindest manche. So. Ah. Aber spannend wird es ja bei den Reimen, die da nicht drinstehen. Also ein Reimlexikon ordnet ja den Wortschatz, über den wir verfügen, nach bestimmten Kriterien. So, und lustig wird es ja, wenn man so wortübergreifend reimt, ne? Und Binnenreime innerhalb eines Wortes, da wird es ja cool. Oder eben Klangreime. Na, also gerade wenn man Sachen so ein bisschen im nordischen Dialekt ausspricht, dann reimen sich ja Sachen aufeinander, die es im bayerischen Idiom nicht tun.
Genau.
So.
Und, bin shave, hat got lave, das funktioniert auf Hochdeutsch ja nicht, mit schief und lieb sozusagen.
Ja, das fand ich als Kind immer toll. Also und inspiriert wurde ich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, durch meine Patentante, die mir damals immer Briefe in Reimform geschickt hat. Das konnte die ganz toll. Mhm. So zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern und so. Und dann habe ich dem immer nachgeeifert und habe am Anfang echt so ellenlange Zeilen geschrieben, wo sich am Ende dann mal irgendwas gereimt hat. Aber damals hat sich schon so mein Stil herausgebildet, dass ich dann so bestimmte Finessen auf die Hip-Hopper zum Beispiel achten. So, das habe ich auch gemacht, ohne damals schon mit Hip-Hop in Berührung gekommen zu sein.
Im Internet steht auch als Berufsbezeichnung unter anderem bei dir Rapper. Bist du das? Also,
ja, im weitesten Sinne. Ich will, also sagen wir so, ich bin fresh im Game und erweitere das Spektrum. So, also ich bin natürlich ja schon sehr, sehr besonders. Also was ich glaube, eigentlich kannst du sagen ja. Mhm. Also im Grunde ja. Also die Frage ist ja, was ist denn Rap? Also Poetry Slammer, also Wolf Hogekamp, der Poetry Slam und Spoken Word diese Kultur nach Deutschland gebracht hat oder in Deutschland etabliert und bekannt gemacht hat. Toller Typ. Mhm. So, der hat mal gesagt, Rap sei im Grunde die Abkürzung für Rhythm and Poetry.
Ah.
Und das ist genau das, was ich mache.
Ja.
Also das ist genau exakt das. So, also Sprache musikalisieren, so der Sprache ablauschen, wo sie gut klingt. Welchen Rhythmus hat die Sprache? Welchen Klang? Welche Melodie hat die Sprache? So, also, und das machen Rapper machen nichts anderes. Also ja, ich bin real.
Ja,
ich bin fresh
aber
und real.
Wenn ich höre Rapper, da habe ich irgendwie noch immer so was Subversives, so Underground, brennende Mülltonnen, also in meinem Klischeekopf irgendwie, also ein bisschen Street auch so.
Ja, also Rap ist ja letztendlich eine, genau wie Jazz, eine Musik über Rassismus. Also Musik, die durch Rassismus geprägt und letztendlich davon auch ausgelöst wurde. Also einfach durch strukturelle Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen, die sich dem einfach zur Wehr gesetzt haben, ne? Und einfach geguckt haben, wie können wir das, was wir hier tagtäglich erleben, sublimieren. So, und das ist in beiden Fällen ja einfach brillant gelungen.
Wir haben was gemeinsam, und zwar Bad Schwartau. Ich komme nämlich aus Lübeck und meine Eltern haben in Bad Schwartau Seretz lange gewohnt.
Ah, Lübeck, der Vorort von Bad Schwartau.
Ah, die einen sagen so, die anderen stehen schon mit einem Bein im Holzenvorgefängnis, sag ich mal. Es gibt da ja in Bad Schwartau diese große Leuchtreklame an der A1, diese von der Marmelade.
Der Lolli, richtig.
Was würdest du aber sagen, was würdest du sagen, wenn du jetzt Manager der Tourismusbehörde von Bad Schwartau wärst, was ist der Unique Selling Point von Bad Schwartau?
Also erstmal ist ja bemerkenswert, dass auf dem Emblem von Schwartau die 7 Türme von Lübeck drauf sind. Ja, aus Ermangelung eines eigenen Wahrzeichens nehmen wir einfach eures. So, aber man kann sie von Schwartau sehr gut sehen. Ne?
Das stimmt.
Vom Pariner Berg.
Vom Pariner Berg. Sieht aus wie das himmlische Jerusalem, das da gerade gelandet ist. Es sieht unglaublich aus, wenn man auf dem Pariner Berg steht. Das stimmt. Also das Schönste an Bad Schwartau ist der Blick auf Lübeck. Habe ich richtig verstanden?
So. Naja, also die Marmelade. Ja, ich bin halt selber nicht so ein Marmeladentyp. Ne? Also ich esse eher andere Sachen zum Frühstück. Aber wenn ich sie mal esse, ja, ich finde die schon ganz gut. Also ich bin natürlich großer Lokalpatriot immer dann, wenn ich in Aachen auftrete.
Ja.
So, da kommt ja Zentes her. So, und ich habe ja auch mal ein Lied geschrieben über Bad Schwartau und die Marmelade und so. Da konnten die sehr dran andocken, konnten sie sehr relaten. Und da halte ich natürlich die Bad Schwartauer Fahne hoch und sage hier, ja, viel mehr Frucht bei reduziertem Zuckeranteil. Das könnt ihr ja von euch nicht behaupten.
So, ihr prominenten Bad Schwartauer unter euch, Bad Schwartauer unter euch, Sandra Völker kommt ja auch, die Schwimmweltmeisterin kommt aus Bad Schwartau. Kennt ihr euch?
Nee, leider nicht. Also, aber weißt du, wer da auch herkommt, beziehungsweise aus Ratekau? Bastian Sick.
Ach was?
Ja.
Und den kennst du?
Den kenne ich, den habe ich mal
kennengelernt. Der ist ja auch so ein
super Typ.
Fanatiker, Nerd, also im positivsten Sinne irgendwie. Bist du noch oft da, Bad Schwartau?
Also seit meine Mutter verstorben ist vor ein paar Jahren, nicht mehr tatsächlich. Also das war natürlich für mich immer meine Anlaufstelle. Und ich war in der Pandemie mal wieder da. Also ich fand auch vieles schwierig, in Bad Schwartau groß geworden zu sein. So. Und habe mit Bad Schwartau lange gehadert, weil ich dachte, ich musste erst weggehen, um das machen zu können, was ich eigentlich machen will. Und da hat keiner an mich geglaubt und das stimmt halt gar nicht. Mhm. So, mein Klavierlehrer hat mich total geprägt, auch mein Mathelehrer, die haben total an mich geglaubt und waren große Fürsprecher. Und es war halt nicht ganz einfach, so bei meiner Mutter aufzuwachsen. So, die hat viel gearbeitet, so alleinerziehend, so, das war einfach, ja, recht einsam. So, und als ich dann wiederkam nach Bad Schwartau und in meiner ehemaligen Schule, dem Leibniz-Gymnasium, vom NDR, mal wieder, interviewt wurde, habe ich gemerkt, Bad Schwartau war und ist nicht das Problem. Also nie gewesen. Bad Schwartau ist eigentlich ganz geil. So, ja. Also das ist nicht weit weg zur Ostsee. Das ist schon auch echt schön da. So, also auch Bad Schwartau selbst, die Nähe zu Lübeck, so Norddeutschland, das ist schon geil da. Also es ist auch eine tolle Größe. Weißt du, Hamburg ist nicht weit. Also das ist schon wirklich eine schöne Kleinstadt. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ja, also die Lebenssituation, in der ich mir befunden habe, die war schwierig für mich, die wäre aber auch überall woanders auch schwierig geworden. Deswegen, also Bad Schwartau konnte ich komplett rehabilitieren.
Wunderbar.
Und super finden.
Bad Schwartau ist rehabilitiert. Sag mal, dein Vorname Bodo, das ist ja kein wahnsinnig häufiger Name auch in deiner Generation gewesen, oder?
Nee, also schon gar nicht in meiner Generation. Die Bodos, die ich kannte, die waren alle älter.
Ja. Was hat das irgendwas mit dir gemacht, der Vorname?
Ja, der reimt sich ja auch. Also da ist ja, ne, die Silben reimen sich aufeinander, da ist der Name quasi Auftrag. Ich finde auch gut, dass den nicht jeder hat, also dass das ein besonderer Name ist. Und meine Mutter hat mir mal erzählt, es ist sein altdeutscher Name und er bedeutet so viel wie der Gebieter.
Oha.
Ja, geil. Also. Wow, da kriegt man gleich Respekt. So, und ich erzähle aber auch gerne, ich werde immer gefragt von Leuten, ist das ein richtiger Name oder ist das ein Spitzname? Und dann sage ich immer gerne, nee, ist eine Abkürzung für Borussia Dortmund. Meine Eltern, große Fußballfans. Es gibt tatsächlich, im Ruhrgebiet gibt es so eine Obdachlosenzeitung, die heißt Bodo. Mhm. So, ne? Also Bochum-Dortmund. Und die wird meistens so an U-Bahnhöfen verkauft von Leuten.
Wie Hinz und Kunst, ja.
Genau, wie Hinz und Kunst. Also die fragen dich dann immer, Bodo? So, also, ich dachte, hey. So,
ja, stimmt.
Ja, woher kennen wir uns?
Es gibt ja da diesen Mike Krüger-Song mit Bodo und dem Bagger.
Ach, ja. Na, ich wurde als Kind halt die ganze Zeit damit aufgezogen. Schon, ne? So, und zwar bevor ich das Lied überhaupt mal von Mike Krüger gehört hatte. Ich kannte es vor allem von meinen Mitschülern. So, und das hat natürlich hart genervt. So, also gerade wenn du klein bist, so weißt ja dann auch irgendwann nicht so gut einzuschätzen, so jetzt ist aber auch nicht mehr lustig.
Ja, ja.
Das war schon Bodo mit dem Bagger. Aber ich habe tatsächlich Mike Krüger dann auch mal kennengelernt. So, hatte mit ihm zusammen Auftritt und habe ihm das erzählt. So. Und das tat ihm dann auch sehr leid, dass sein berühmtes Lied, das ich an dem so schwer zu tragen hatte.
Bodo, du hast Physik studiert. Wie konnte das denn passieren?
Tja, also ich fand zu Schulzeiten immer, oder ich muss früher anfangen, also ich hätte gerne Musikleistungskurs genommen an der Schule, gab es aber nicht, ist nicht zustande gekommen. Mathe-Leistungskurs hatte ich und dann zuerst Chemie, der ist dann allerdings zerfallen leider und dann habe ich gewechselt auf Physik. So, und Mathe fand ich immer total toll und auch sehr ähnlich zum Reimeschmieden und zum Komponieren, also super ästhetisch. So, du, es gibt ein Problem, du weißt, es gibt eine Lösung für ein mathematisches Problem und ich werde sie finden. Und die Art und Weise, wie du den Beweis dann antrittst, das ist dann halt wirklich so mathematische Eleganz. So, also das möglichst klar und deutlich und smooth so auf den Punkt zu bringen, das ist halt unglaublich befriedigend, wenn das funktioniert. Und das beim Reime finden genauso. Du weißt, okay, die Geschichte will ich erzählen. Ich möchte, dass sich das irgendwie reimt. Mal gucken, ob ich das hinkriege. So, und das Resultat ist das Ergebnis, also es zu schaffen, das ist in beiden Fällen gleich beglückend. Also das fand ich bei Mathe schon toll und beim Songschreiben genauso. Eine gelöste Matheaufgabe kannst du mit Fachpublikum teilen und einen fertigen Song mit allen. So, die sich selber auch mit Songwriting beschäftigen, die wissen dann natürlich, okay, das ist ganz schön ausgecheckt. So, aber im Vordergrund steht natürlich erstmal, es erzählt eine schöne Geschichte und es klingt gut. So, und Mathe zu studieren wäre nahe liegend gewesen, aber ich dachte, das ist ja irgendwie zu verkopft und zu geil, vergeistigt und zu abstrakt, machst du lieber was Handfestes, studierst du Physik, das ist ja quasi Natur erklären mit Mathe, also sinnvoll. So, und wurde dann eines Besseren belehrt, denn Mathe ist da im Grunde nur ein Werkzeug, also da geht es nicht um die Schönheit der Struktur, so, sondern lediglich um, können wir das hier benutzen, diesen Vierkantschlüssel, dann setzen wir den mal an, alles klar, und dann schmeißen wir den mal weg, zurück in den Werkzeugkasten, also es wird sich gar nicht in der Art und Weise mit Mathematik beschäftigt, die ich toll fand.
Ja.
Und immer noch finde. So, und ich saß halt dann noch in der Vorlesung bei Physik und habe gedacht, Alter, ich verstehe nur Bahnhof und finde das aber auch gar nicht schlimm. Also ich will gar nicht, ich habe gar nicht mehr den Drang, wie noch zu Schulzeiten, das durchdringen zu wollen. Mich ganz andere Sachen gekriegt in dem Moment. Also der Professor sagte, also da gibt's ja dann so die Spezies in deinem Semester, die den Professor korrigieren. So, ne? Ah, Herr Professor, da haben Sie einen Fehler gemacht. Und er so, oh ja, stimmt. Und du denkst, ich hab die ganze Tafel abgeschrieben. Verdammt. So, und er sagte dann einmal unser Professor, ja, stimmt, das können Sie gar nicht machen, das ist nicht integrabel. Und ich dachte, was ist das denn für ein Wort, integrabel? Habe ich noch nie gehört, müsste das nicht integrierbar heißen? Und dann fing sofort die Reime an, ne? Und ich stieß meinen Nachbarn an, ey, hier, pass auf, es sagte kein zu Abel, das ist nicht integrabel. Und er so, ja, Alter, schreib ein Gedicht drüber, aber lass mich in Ruhe. So, und da habe ich dann gemacht. Ich habe dann in der Vorlesung halt stattdessen ein Gedicht geschrieben und es wurde Bestandteil meines ersten Kabarettprogramms.
Also ein Erweckungserlebnis in der Physikvorlesung sozusagen.
Im Grunde ja, und das war das erste Erweckungserlebnis. Das zweite war, dann begann ja der große Unistreik, so auch deutschlandübergreifend. Und da habe ich halt Songs geschrieben über das, worum es ging. Studiengebühren und so. Also das, was uns umgetrieben hat, nur eben in Reim und in Liedform. Und habe das gesungen auf den großen Kundgebungen, auf dem Wittenbergplatz, auf dem Alexanderplatz vor 20.000 Studenten. Also es war wirklich so wie Woodstock. Und da habe ich gemerkt, guck mal, hier liegt mein Talent und hier bin ich auch wirksam, hier kann ich was bewegen. So, und hatte dann das Angebot, eine Varieté-Show zu moderieren im Chamäleon-Varieté in den Hackeschen Höfen. 3 Monate lang jeden Abend. Mein erstes bezahltes Engagement. Und habe das zum Anlass genommen, gut, dann lege ich jetzt mal Physik auf Eis. Guck mal, ob das was für mich ist. Und dann mal sehen, ob es für mich einen Weg zurück in die Physik gibt. Und das war eigentlich relativ schnell klar, nee, da ist einfach, bin ich nicht mit Leidenschaft und nicht mit dem Herzen bei der Sache. Und wollte dann nach diesem Engagement halt Musik studieren, Musik auf Lehramt, um besser zu werden in den Sachen, die ich eh schon gemacht habe, nämlich singen und Klavier spielen.
Hast du mal trotzdem damit gehadert, mit den Risiken, Künstler zu sein? Also mit finanziellen, wirtschaftlichen?
Ja, klar. Also immer wieder. So, also spätestens seit Corona, ne? Es lief zu Beginn für mich halt erstaunlich einfach. Also ich war wirklich überrascht, wie schnell ich davon leben konnte. Im Prinzip sofort. Nun war halt damals Berlin super preiswert. Es gab Riesenwohnungen für ein Appel und ein Ei ohne Ende. So, ne? Und ich habe für meine Wohnung 280 D-Mark bezahlt. Weißt du, Einzimmerwohnung, Hinterhof, Kohleofen, Wedding. So, es war cool. So, und durch dieses Engagement im Chamäleon-Varieté konnte ich halt dann meine Miete bezahlen. Und zu der Zeit haben meine Eltern ja auch beide noch Unterhalt für mich bezahlt. Und meine Mutter sagte, wenn du nicht studierst, dann streiche ich dir den Unterhalt. Und ich konnte sagen, mach doch, ist mir egal. Und dann war das auch kurz. Und dann hat sie mir kurz mal den Unterhalt gestrichen. So, und dann irgendwann wieder überwiesen, habe ich ihn zurück überwiesen. Habe gesagt, nein, brauche ich nicht. Ich verdiene jetzt mein eigenes Geld. Also es war tatsächlich auch wichtig für mich, so das tun zu können. Und dann ging das halt los. Ich habe meine Agentin kennengelernt und hatte erste bezahlte Engagements, auch außerhalb Berlins. So, also das nahm dann so seinen Lauf. Ich hatte einen Auftritt auf der Kulturbörse. Dann kannten mich alle Veranstalter Deutschlands, fanden es super. Dann hatte ich 2 Jahre lang einen vollen Terminkalender. So, nahm das dann zum Anlass, halt auch mich von meinem Musikstudium zu beurlauben für ein Semester. Und ich war schon lange Künstler, es war lange schon mein Beruf, bis ich schließlich gesagt habe, ja, okay, dann mache ich das jetzt hauptberuflich.
Es gab ja, du hast angedeutet, in der Corona-Zeit da eine echte Delle, einen echten Knick, eine echte Krise auch für Kultur und Kunst. Es gab da ja die Empfehlung aus Baden-Württemberg, gab es so eine Plakatkampagne, ein Balletttänzer schult um und wird Mediziner. Botschaft, lernt doch mal was Ordentliches, das wir in dieser Zeit gebrauchen können. Hattest du mal Zweifel an deiner Bestimmung sozusagen als Künstler?
Ja, total. Also es wäre für mich naheliegend gewesen, Medizin zu studieren. Beide Eltern Mediziner.
Aha.
So, meine Mutter Internistin, mein Vater Urologe. Und ich hätte mir letztendlich aussuchen können, wessen Praxis ich übernehme. Und mich hätte das auch gereizt tatsächlich. Ich habe Zivildienst gemacht im OP eines Krankenhauses, im Krankenhaus Süd in Lübeck. Mhm. Und das war super. Also ich hatte halt auch wirklich einen verantwortungsvollen Job. Du wirst richtig eingearbeitet im OP. Ich habe natürlich auch heftige Operationen gesehen, gleich die erste im OP, woraufhin ich mich entschieden habe, ich wechsle in den OP und mache da meinen Zivildienst weiter. Ich war zuvor im Krankentransport. Mhm. was weiß ich, die krasseste OP, die man sich vorstellen kann. Also echt in so einem Splatter-Movie. So, also alles wird raus operiert, was geht. So, und ich gehe jetzt mal nicht ins Detail.
Danke.
Ne? So, ja, aber
wir haben aber ein Bild, ja, wir haben eine Vorstellung.
Und das habe ich ausgehalten und also und fand das halt auch sinnvoll. Denn tatsächlich, so Organe sehen auch total schön aus, wenn man sich so denkt, was die so bewerkstelligen den ganzen Tag, wie viel Blut die filtern und reinigen. So, man denkt so, Alter, das kleine Ding, das ist ja krass. Das gibt's ja nicht. Und wirklich, also auch wirklich schön gestaltet. Da war einer am Werk, der genau wusste, was er tat. So.
Hat denn deine Mutter zum Beispiel, die ja vielleicht auch gehofft hat, dass du auch Medizin studierst, damit umgehen können, dass du Künstler wirst?
Ja, letztendlich doch. Also als sie dann gemerkt hat, was ich auch bewirken kann und dass das auch auf soliden Füßen steht. So, sie hat ja dann auch Shows von mir besucht. Sie war im Chamäleon-Varieté dabei und also ich war auch total aufgeregt. Heute kommt meine Mutter. Oh Gott.
Echt?
So, ja. Und das war aber tatsächlich dann auch die beste Show von allen und hat ihr gut gefallen.
Ah.
So, und also sie war dann ja auch später bei all meinen Solo-Auftritten dabei und meistens hat sie dann auch noch Verwandte mitgenommen und irgendwelche Freunde und so. Also sie war auch wirklich stolz. So mein Vater ganz genauso. Die haben einfach dann auch angefangen, sich damit zu beschäftigen. Was macht unser Sohn da eigentlich? Was ist denn das? Aha. Und dann auch so sich einzulesen. Mein Vater hat dann geguckt, was machen die anderen Kabarettisten? Ah, das ist ja interessant. So, aha, guck mal hier. Und mir dann so Tipps gegeben. Guck mal hier, der macht so Sachen über Männer und Frauen. Das kommt gut an beim Publikum.
Mach auch,
ja. und zu meiner Mutter habe ich mal gesagt, ach, ja, also vielleicht hätte ich doch Medizin studieren sollen, denn das, was du kannst, ist so sinnvoll. Ne? Du sorgst mit dem, was du kannst, dafür, dass Menschen gesund werden. Und sie sagte zu mir, das stimmt, aber mit dem, was du kannst, sorgst du vielleicht dafür, dass sie gar nicht erst krank werden.
Oh,
ja, ne? Das ist das schönste Kompliment, was ich je bekommen habe. Und das ausgerechnet aus dem Munde meiner Mutter, denn die war schon auch eine große Kritikerin dessen. Also, naja, oder sie war einfach sehr ängstlich. Ne? Sie dachte, oh Gott, Künstler, ha, mein Sohn, der wird drogensüchtig und schwul, wie die anderen Künstler, der rutscht ab ins kriminelle Milieu.
Bodo, du spielst Klavier, aber nicht nur so Flohwalzer, sondern richtig. Und du jonglierst dann auch mit den Klassikern, mit Mozart zum Beispiel. Und dir fehlt aber ein Teil deines linken Ringfingers. Fehlt der nicht beim Spielen? Musst du es nicht kompensieren dauernd?
Dachte ich, aber tatsächlich fehlt der nicht. So, also ich habe ihn eingebüßt in einem Regionalzug auf dem Weg von Lübeck nach Bad Schwartau. Das waren damals noch diese ganz alten Silberlinge, nannte man die, so diese Nahverkehrszüge, wo man halt so diese Schiebetüren, die den Vorraum des Wagens vom Großraumabteil trennte, mit roher Gewalt aufrocken musste. So, und die hatten so eine Gummilippe. So, und stand eine Tür offen und ich hielt mich an der Fuge fest, während ich mit meiner Oma darauf wartete, dass der Zug in Bad Schwartau einfährt. Und dann schwang die Tür zu. Also die rutschte irgendwie, ich weiß nicht warum. Also entweder von alleine, das machen die ja manchmal, oder weil jemand dahinter saß, so, ja, es zieht, tösch, und die Tür zuruckte. So, und halt keine Gummilippe. Und ich, na, zack, auf meine kleine, ich war 8 oder 7, acht war ich da. So, und dann, waren sehr große Schmerzen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann sind wir erst ins Agnes-Karl-Krankenhaus nach Bad Schwartau gefahren. Da konnten die das aber nicht behandeln und dann halt nach Lübeck. Und da haben sie versucht, halt die Fingerkuppe wieder anzunähen, die am seidenen Faden. Ich gehe schon wieder ins Detail, ich sollte nicht. Und dann hat es sich leider entzündet und dann mussten sie es abnehmen. So, und als 8-Jähriger dann, und ich hatte zu der Zeit gerade mit Klavierspielen begonnen und dann aber weitergemacht, weil ich dachte, ja, jetzt erst recht. Das ist ja wohl gelacht. Also das ist so, mal gucken, was geht. Und mein Klavierlehrer, den ich dann im Bad Schwartau hatte, der hatte genau das Gleiche, allerdings an der rechten Hand.
Ach was.
Also dem fehlte die Fingerkuppe von der rechten Hand, weil er einen Rasenmäher gefasst hat.
Role Model.
Ja, so hier der, ne? Und dann dreht er sich noch.
Also du hast aber auch Spaß an diese Geschichte. Also ja, Leute.
Also ja, so. Und, der spielte natürlich Klavier wie ein Gott.
Ja.
So. Und da habe ich dann auch gesehen, guck mal, es muss gar kein Manko sein. Also andere Finger wären problematischer, ne? Der kleine oder der Daumen einfach, weil du dann bestimmte Sachen nicht mehr so gut greifen kannst. So, aber auch da gibt's ja immer noch Möglichkeiten. Und erstaunlich viele. So, also zum Beispiel beim Ukulele-Spielen. Ich dachte lange Zeit, kann ich nicht, das geht gar nicht. Wie soll ich denn die Akkorde greifen und so? Das schaffe ich nicht, bis ich es irgendwann mal probiert habe und gemerkt, oh, guck mal, geht ja doch.
Genau. Mhm.
Geht ja erstaunlich einfach. So, und dadurch, dass mir hier die Fingerkuppe fehlt, kann ich so halbe Barré-Griffe machen. Mhm. So, also das heißt, ich lege ihm den Finger aufs Griffbrett, aber er berührt dann nicht alle vier Seiten, sondern eben nur drei.
Ah.
Oder zwei. Und dadurch sind bestimmte Sachen leicht, die schwer sind, wenn du alle Finger hast. Na, auch da, es ist nicht nur ein Makel, es ist auch eine Chance.
Und ein Vorteil.
Und Django Reinhardt zum Beispiel, der Gitarrengott, der hatte ja auch eine verkrüppelte linke Hand und konnte nur drei Finger davon benutzen.
Mhm.
So, und der hat dadurch Spieltechniken entwickelt, die halt super ausgecheckt sind, also eben aus der Not heraus quasi das Gitarrespielen neu erfunden und wird verehrt von allen, die Jazzgitarre spielen. Das ist halt unfassbar krass, was der Typ gemacht hat.
Und aber dieses jetzt erst recht und neue Wege finden, das ist dann aber auch so dein Ding und dein Spirit, der dich denn so begleitet durchs Leben, ne?
Anscheinend.
Ja.
Ja, jetzt wo du das sagst. Ja, also ja, das lässt sich auf mehrere Sachen anwenden. Das ist beim Gedichteschreiben ja auch so. Also viele fragen mich, Alter, wie schaffst du das, dass sich das so krass reimt? Und die Antwort ist, ich halte für möglich, dass es geht. So, ich weiß noch nicht, ob es klappt, wenn ich anfange, es zu versuchen. So, ich weiß, die und die Geschichte will ich erzählen, mal gucken, ob ich das in Reimform hinkriege. Und bisher hat mich die deutsche Sprache nie im Stich gelassen. Und viele fangen gar nicht erst an, weil sie denken, boah, das könnte ich gar nicht. So, und das meiste entdeckst du wirklich zufällig, indem du losläufst. Ich lauf mal irgendwo hin, ich guck mal, ob sich da irgendwas reimt. So, und dann merkst du, so Blümchen, die am Wegesrand blühen, nachdem du gar nicht gesucht hast, und merkst du, ach, guck mal hier, geil, das ist ja super. So, und du hättest sie nicht entdeckt, wärst du gar nicht losgelaufen. So, und ich habe sie nicht gesucht, aber ich habe sie gefunden.
Ich war mal, Bruder, auf einer Silvesterfeier vor vielen Jahren schon. Da sollte jeder so einen Song mitbringen, der Soundtrack des Jahres war. Und da brachte ein Paar dein Liebeslied mit.
Oh.
Da bin ich dir zum ersten Mal akustisch begegnet. Ein Liebeslied in wie vielen Sprachen?
In allen.
Ja, also 100.
Na, ich habe inzwischen, ich habe so um die 90.
Ja.
Und ich kann auch nicht alle auswendig, aber das, die meisten.
So, das testen wir gleich mal. So klingt das.
Ich will's in allen Sprachen für dich singen, auf allen Instrumenten zum Erklingen bringen. Ich liebe dich. I want to sing in every language for you, baby, and play on every instrument to say these words to you. Believe me, it is true, I love you. Das war Chinesisch.
Hast du das noch, hättest du noch Chinesisch gekonnt?
Ja, allerdings habe ich die Strophe inzwischen überarbeitet. Also die ist nicht so ganz
korrekt.
Ja, doch schon, aber also Chinesisch ist ja schwer zu verstehen und schwer zu erlernen für uns Europäer, weil die Sprache über Intonation, also eine sehr musikalische Sprache, also über Intonation funktioniert. Das heißt, ein und dasselbe Wort, je nachdem in welcher Tonhöhe oder in welcher Modulation du das aussprichst, heißt es etwas völlig anderes. Und tatsächlich ist gesungenes Chinesisch, also wenn ich Chinesisch singe, ist das für Chinesen leichter zu verstehen, als wenn ich es einfach nur sage.
Ah.
Total krass. Mhm. So, und ich war hier in einer Übersetzungsagentur mit Leuten aus den jeweiligen Ländern und habe mir bestimmte Sprachen nochmal neu übersetzen lassen, als wir das Liebeslied nochmal neu ins Internet gestellt haben. Den Liebesliedgenerator, wo man sich das Lied selber zusammenbasteln kann und per E-Mail an den Liebsten oder die Liebste schicken kann. Und da haben wir halt auch den Refrain in gewisse andere Sprachen übersetzt, unter anderem in Chinesisch. So, und da saß ich wirklich mit dem Chinesen im Studio und habe das geübt stundenlang, so bis ich das konnte. Und das ist halt, also, und er hat mich dann immer korrigiert und ich dachte, habe ich doch gesagt. Und er meinte, nee. Und irgendwann konnte ich's und er meinte, so, jetzt klingst du wie ein Popstar aus Hongkong.
Wahnsinn.
Ja.
Polnisch?
Kann ich auch.
Sag.
Ich habe wszystkich diese Karte dla ciebie śpiewać i na wszystkich instrumentach dla ciebie grać, szeptać, czule ci do ucha kocham cię.
Kocham cię, ja. Swahili?
Nataka kuku mima lucha jote, nataka kuku imbigangu mazote, kwangu wo wote, nakupenda wewe.
Das ist auch viral gegangen, damals.
Ja.
Also fast schon in der Social Media Zeit.
Genau.
Ne? Wie begegnen dir deine Fans? Was erlebst du da, wenn du auf deinen Konzerten bist? Denn du hast ja kein sehr homogenes Publikum, sondern in deinen Konzerten, das ist ja ein ganz facettenreiches, buntes Publikum.
Total, ja. Drei Generationen. Kinder, Eltern, Großeltern.
Und was hörst du denn, wenn du mit denen ins Gespräch kommst?
Also die Kinder kennen mich natürlich jetzt vor allem über Social Media, über den dicken Dachdecker. So, und viele Kinder kannten mich aber auch schon vorher, und wenn die ganze Familie kommt ins Konzert, dann meistens auf Empfehlung der Kinder. So, also die Kinder finden es cool und sagen den Eltern, hier können wir dabei hin. Oder sie zeigen ihr Handy den Eltern, hier guck mal, geiler Typ mit dem Dachdecker. Und dann sagen die Eltern, ja, wir kennen den auch schon seit 20 Jahren, aber aus anderen Gründen. So, und also Ja, Schatz ist anscheinend ein Lied von mir, auf das sich alle einigen können, neben dem Liebeslied. So, und bei Ja, Schatz überrascht es mich natürlich schon, weil das schon auch arg makaber ist.
Ist ja ein Beziehungslied von so einem Mann, der, um seine Ruhe zu haben, immer Ja, Schatz sagt. So,
genau, oder? Also letztendlich halt missglückte Kommunikation in einer heteronormativen Paarbeziehung. So, und dann können halt viele Leute andocken und sagen, ja, ist ja genau wie bei uns. So. Und aber es stiftet ganz viel Erleichterung anscheinend. So. Also viele können dann auch zum ersten Mal wirklich über sich selber lachen.
So Comic Relief. So,
ne? Ja, anscheinend, genau. Ja.
Das Publikum, sagst du, geht mit, und das ist wichtig für dich. Das kann ja aber auch mal Überhand nehmen. Im Internet gibt es immer Videos von Comedians, deren Show gestört wird, von Hacklern, von Zwischenrufern. Hast du das auch schon so erlebt? Also ist sowas mal übergriffig geworden oder eskaliert?
Selten. So. Also wenn es passiert, dann weil jemand zum Beispiel echt besoffen ist, das habe ich mal erlebt, so. Oder weil ich der falsche Künstler zur falschen Zeit am falschen Ort war, das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass einfach das Publikum vor Ort mit dem, was ich gemacht habe, so gar nichts anfangen konnte. Das ist ja auch okay. Mhm. So, also das ist ja nicht für jeden was, aber dieses Publikum kommt halt normalerweise nicht zum regulären Konzert von mir. Da kommen natürlich die Leute, die genau das cool finden. So, und die sind eigentlich mir immer sehr wohlgesinnt und wissen sich zu benehmen in der Mehrheit aller Fälle. Ich hatte aber auch schon echt katastrophale Auftritte. Ich hatte einen Auftritt Silvester 2000 auf einer Millenniumsfeier in einem Einkaufszentrum in Neubrandenburg, so in der Eisdiele, und da sollte ich halt mein ganzes Programm spielen, und die Leute, die da saßen, wollten eigentlich nur ihre Ruhe haben. Die wollten da in Ruhe halt was trinken und quatschen und so, und da war, also die habe ich halt total genervt, ohne das zu wollen. So, und die wussten halt auch nicht, wer ist denn der Typ, was macht der, was soll denn das? So, und dann war ich halt auch gar nicht richtig zu sehen und auch gar nicht richtig zu hören, und es wurde auch weiter bedient. Die Leute, also das italienische Eisdealer, haben dann eben auch weiter ihre Eisbecher serviert. So, wer kriegt denn hier den Bananasplit? Spaghetti-Eis, so, und ich dann, und mir hat halt niemand zugehört, und auch wirklich, also Stille nach den Stücken, auch kein Applaus, und dann habe ich einfach, und ich wusste, also bestimmte Sachen funktionieren hier schon mal gar nicht, und habe dann einfach Ja, Schatz fünfmal gespielt, so auch zweimal direkt hintereinander, so meinen besten Hit zu der Zeit, habe ich gedacht, ja gut, dann spiele ich es einfach nochmal. So, und ich wurde mit Tischfeuerwerk beschossen.
What?
Die Leute haben mich, die haben auf mich angelegt mit diesen Plastik-Champagner, weißt du, diesen Dingern, ja, wo du ja, den Faden rausziehen musst, so plopp. So, und damit haben sie mich beschossen, und ich musste dann immer hinter dem Klavier in Deckung gehen.
Warst du nochmal in Neubrandenburg?
Ja, mehrmals. Ich habe dann auch, also ne, ich bin an den Tatort zurückgekehrt. Ich habe das Trauma auch bewältigen können, indem ich mit dem Publikum drüber gesprochen habe. Ich habe, wisst ihr, was hier damals passiert ist? Schrien gegenüber im Einkaufszentrum. Das war denen auch sehr unangenehm, aber es ist ja einfach eine wirklich lustige Anekdote.
Ja, Corona ist vorbei. Wie geht es jetzt weiter, jetzt im nächsten Jahr, in diesem Jahr, 2024, Bodo Wartke on Tour? Wandelmut heißt das Programm.
Das aktuelle heißt Wandelmut. Ich habe allerdings auch dieses Jahr Premiere im Dezember mit einem ganz neuen Programm. Das hat noch keinen Titel, aber es wird sehr zungenbrecherlastig. Also davon kann man ausgehen. Ja, und ausnahmsweise mal keine Premiere in Hamburg. Es tut mir leid. Sonst ja immer Premiere in Hamburg. Jetzt habe ich Premiere in Berlin. Sorry, aber ich komme hoffentlich.
Das verurteilen wir. Aber du kommst am 30. August Open Air in Planten und Blumen in guter Begleitung.
Mit meiner Band komme ich nach Hamburg. Das empfehle ich sehr, das Programm. Das knüpft an eine Tradition von Stadtparkkonzerten. Ich habe ja jedes meiner alten Programme irgendwann feierlich in den Ruhestand verabschiedet, und zwar mit einem fulminanten Paukenschlag-Konzert im Hamburger Stadtpark. Haben wir schon drei gegeben, die ersten drei Programme. Das war immer mega krass cool. Also das ist ja ein Open-Air-Areal, was trotzdem wie so ein Amphitheater, ne, total kompakt und dicht ist. Mhm. Also halt auch voll der Hexenkessel, der es an allen drei Abenden war. Das war fantastisch. So, und das ist leider nicht mehr so, auch seit Corona nicht mehr so leicht, im Stadtpark Konzerte zu veranstalten. Schade, also wir wünschen uns das sehr, wir hoffen, dass es wieder stattfinden kann, bis es soweit ist. Ist aber Planten und Blumen keine schlechte Alternative. Da bin ich auch schon aufgetreten, auch in der Corona-Zeit. Und da komme ich jetzt mit Band. Das kann ich jedem empfehlen. Mit Band ist es echt nochmal ein anderes Level, die Stücke zu hören. Wir spielen natürlich vor allem die Stücke, die halt auch Sinn ergeben, wenn Bassgitarre, Schlagzeug da mitspielen. Mhm. So, das kann ich sehr empfehlen, das so rockt.
Deine Hamburger Fanbase ist aber auch schon was Besonderes. Besonders treu und schon lange dabei.
Ne? Ja, total. Also wenn ich mit Leuten spreche, also ich habe neulich jemanden in Zürich getroffen, der meinte, ich war 98 bei deinem Konzert in Hamburg dabei. Das hat er mir gesagt. So, also die ersten Konzerte waren alle in Hamburg. Auch meine ersten Solo-Konzerte waren in Hamburg. Also ne, nach dem Auftritt in meiner Schule. So. Und es gibt Leute, die sind seit damals mit im Boot. Total krass.
Hast du noch eine Erinnerung, eine plastische, deutliche Erinnerung, wie das war in der Mitternachtsshow
im Schlitzofen? Ja, das war super. Also das ist ja auch echt immer ein Hexenkessel, ne? Also einfach die Crowd, die Uhrzeit, was da stattfindet, so die Moderation. Kay Ray, der geile Typ, hat damals moderiert, so. Und ich dann da mit einem Auszug aus König Ödipus, also halt auch super nerdig, aber die Leute haben das voll gefeiert und fanden das mega lustig. Und ja, Schatz, passt da natürlich auch super rein, so in dieses Showkonzept.
Genau, da sind ja auch Leute entdeckt, also Tim Fischer ist da auch entdeckt worden, ja, im Prinzip, ne? Conny Littmann hat auch gesagt, der soll das mal machen, oder habt ihr da, wie lief das? Wie bist du denn da überhaupt reingekommen?
Wie war denn das? Also letztendlich wird es wahrscheinlich Conny gewesen sein, der gesagt hat, ja, der soll mal kommen. So, also, gab's da nicht irgendwie ein, ja doch, es gab ein Casting. Ach. Richtig, es gab ein Mitternachtsshow-Casting, da spielst du in der Bar. Vorne. Also jetzt sieht das Theater ja ganz anders aus. Ja. Aber früher gab es ja vorne eine Bar. So, und da musstest du dich bewähren. Und wenn das gut ankam, dann haben die dich in die Show eingeladen. So, und da war halt auch, also ne, wieder, das ist ja echt tough. Also du trittst von einem Publikum auf, was nicht deinetwegen da ist, und das musst du versuchen, für dich zu begeistern. Mit Klavierspielen schwierig. So. Und es gab halt welche, die wollten sich einfach weiter unterhalten und ihr Bier trinken. Deswegen waren sie ja da. Und andere, die fanden es voll geil. So, und dann habe ich halt für die gesungen. Die waren halt völlig überrascht. Ey, krass, wer ist der Typ? Was macht der da? So, und haben mich dann noch richtig angefeuert. Und da haben halt die Jungs und Mädels vom Schmidt-Theater gesehen, ah ja, guck mal hier, der Typ ist nicht für jeden was, aber für die er was ist, richtig. So, der ist ab jetzt in der Mitternachtsshow.
Ja, wir hoffen, dass diese Bodo Wartke-Momente häufiger wieder in Hamburg stattfinden. Am 30. August das nächste Mal in Planten und Blumen. Wir freuen uns auf die nächste Stadtpark-Sause. Vielen Dank, Bodo Wartke. Dieses Gespräch und alle anderen, zum Beispiel mit Mary Roos, mit Jens Wawritschek, mit Ingo Zamperoni, mit Westernhagen und Dagmar Berghoff und, gibt es in der ARD-Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge Viel Hamburg mehr. Tschüss.
Hallo, ich bin Sarah Bosetti und jeden zweiten Freitag spreche ich in meinem schönen Extra-3-Podcast mit einem Gast oder einer Gästin über alles, was in der Woche politisch wichtig war. Und wir haben den Podcast Bosettis Woche genannt, weil darin Sarah Bosetti alle zwei Wochen die Woche bespricht. Verrückt, ich weiß, diese Kreativität. Auf dem Niveau spielt sich das dann auch inhaltlich ab. Hört gerne mal rein. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.